Spart sich Deutschland kaputt und was ist eigentlich so schlimm an Staatsschulden, fragen sich Richard David Precht und Markus Lanz in ihrem Podcast Lanz und Precht. Wir geben ein paar Antworten. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video hören wir rein in den neuen Podcast Lanz und Precht. Die zwei haben gesprochen über marode Infrastruktur. Sparen wir uns kaputt, ist die große Frage. Sich gefragt, warum Schulden eigentlich so schlimm sind, was Schulden eigentlich sind. Und das war ein ganz interessantes Gespräch, bei dem wir jetzt gleich mal reinspringen in Minute 11. Dann nämlich, wenn der Einsturz der Carola-Brücke als Aufhänger für den Zustand der maroden Infrastruktur in Deutschland genommen wird. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich euch einmal hinweisen auf den MMT für Einsteigerkurs auf der Lernplattform Udemy. Denn wenn man Precht und Lanz zuhört, da geht nachher einiges durcheinander. Das wird schwer sein, mit Stringenz und Kohärenz das alles zu erklären, was da alles an Annahmen hintersteckt. Das Ganze habe ich einmal hier gemacht. 7,5 Stunden Videomaterial. Erklärungen, wie unser Geldsystem funktioniert, woher bekommt der Staat sein Geld, wie tätigt er eigentlich seine Ausgaben, was macht er, wenn sein Konto leer ist, wann führt das zur Inflation, wie kann er damit die Wirtschaft ankurbeln, welche Rolle spielt die Zentralbank, all das versprochen, einfach erklärt, wie ihr es von mir kennt, in 7,5 Stunden. Das Ganze gibt es mit dem Gutscheincode MMT einfach erklärt, auch unten in der Videobeschreibung direkt verlinkt. Im Moment für 12,99 €, checkt das doch gerne aus. Und damit rein in den Podcast, der leider kein Videopodcast ist.
Sturz nochmal überquert hat und denke, wie kann das sein? Eine eingestürzte Brücke in einem reichen Industriestaat, im Land der Ingenieure. Was für ein trauriges Symbol für den Zustand der öffentlichen Infrastruktur.
Ja, die Bahn kriegt Konkurrenz, was traurige Symbole über den Zustand der Infrastruktur anbelangt. Ja, normalerweise erwartet man solche Dinge von Italien. Ne? Da kennen wir das Thema der einstürzenden Autobahnbrücken. Aber man würde natürlich denken, dass sich das bei uns nicht ereignet. Mhm. Und wenn man dann überlegt, was für eine winzig kleine Spitze des Eisbergs das Ganze ist, also wie marode die Infrastruktur in diesem Land tatsächlich ist, wenn man sich überlegt, dass es 30.000 sanierungsbedürftige Brücken gibt.
Also ist ja so eine krasse Zahl, ne? 30.000 sanierungsbedürftig. Das heißt nicht, die sind alle kurz vorm Zusammenfallen natürlich, aber da muss man ran.
Ich überlege mir, wie lange
zumindest mittelfristig
alleine dauert, eine einzige Brücke zu sanieren. Jedenfalls, wie lange das in Deutschland dauert.
Ja, genau.
Jede zweite Brücke in Deutschland müsste eigentlich gemacht werden.
Irre.
7.100 Kilometer kaputte Straßen. 7.100, das ist also 7-mal von Hamburg nach München.
Mhm.
Und über 17.000 Kilometer Schienen. Ja, kommt man also wahrscheinlich auf dem Landwege mindestens bis Vladivostok, wahrscheinlich noch sehr viel weiter. Also wenn du dir das ernsthaft überlegst und dann überlegst, wo sollen all die Arbeitskräfte herkommen, die das alles machen? Und das muss ja alles jetzt innerhalb der nächsten 10, 20 Jahre gemacht werden. Das muss ja nicht in 50 Jahren gemacht werden. Wo kommt das ganze Geld dafür her?
Mhm.
Dann haben wir schon sowas wie eine Schicksalsfrage, ne? Ob Deutschland sich abschafft, weil sie alles das, die deutsche Gesellschaft, was sie in den 50er, 60er, 70er Jahren aufgebaut hat, Nachkriegszeit, Wirtschaftswunderzeit und danach, weil alles das jetzt marode ist. Und es sind ja noch nicht mal nur die Straßen. Und die Brücken, ja, es sind auch unsere Schauspielhäuser, unsere Opernhäuser, ne? Es gibt genügend Städte, die davon Lied singen können, ne? Düsseldorf, die eine neue Oper bauen wollen. Sanierung des Schauspielhauses in Köln, ein Bau, der über 1 Milliarde mittlerweile verschlungen hat. Und das sind nicht die einzigen Beispiele. Es ist eigentlich überall so. Eigentlich mit anderen Worten. Alles das, was die große Wiederaufbauleistung Deutschlands war nach dem Krieg, alles das muss jetzt eigentlich nochmal aufgebaut werden.
Ja. Kommt halt davon, wenn man es nicht in Schuss hält. Ne? Und das haben wir vor allem die letzten 30 Jahre nicht gemacht. Kann es sehr genau zurückführen, wann es in Deutschland angefangen hat, dass die Nettoinvestitionen um den Nullpunkt gedümpelt sind. Nämlich mit Einführung der europäischen Schuldenregeln Mitte der 90er. Könnte sagen, seitdem ich auf der Welt bin, seit 96, allerspätestens, ja, sind die öffentlichen Investitionen bei null. Ja, öffentliche Nettoinvestitionen bei null heißt übrigens, die Investitionen sind so groß wie die Abschreibungen. Es gibt also keinen Wertgewinn mehr. Und das kann natürlich bedeuten, ja, einzelne Bereiche, da sieht es besser aus, andere Bereiche, da sieht es schlechter aus. Netto, wenn man alles zusammennimmt, aber eben besonders bitter. In den Kommunen alleine, das sogenannte KfW-Kommunalpanel, ist der Investitionssturm mittlerweile bei 180 Milliarden. Das sind nicht nur Straßen, nicht nur Brücken, sondern auch Schulgebäude beispielsweise, Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen, all das. Schulen, das ist besonders bitter, denn Schulen sollten doch die modernsten Gebäude der Stadt sein, eigentlich in einer alternden Gesellschaft, denn die ist ja wie keine andere Gesellschaft darauf angewiesen sind, dass die Jungen so gut wie möglich ausgebildet und gebildet sind. Sondern das verkacken wir gerade. Spannender Punkt, den er gesagt hat, dass er als erstes gebracht hat, als erste Frage, wo kriegen wir eigentlich die Arbeitskräfte her, um das zu lösen? Nicht, wo kriegen wir das Geld her? Das war die zweite Frage, aber die erste ist viel, viel wichtiger. Wo kriegen wir die Arbeitskräfte her? Und auch das ist in einer alternden Gesellschaft natürlich problematisch. Ja? Wenn die Generationen, die Boomer, die bald in Rente gehen, wenn die eine marode Infrastruktur hinterlassen, aber es gibt bald immer weniger Erwerbstätige, die dann diese vielen Boomer-Renten erstens finanzieren müssen, diese Boomer durchfüttern müssen, ja, mit Produkten und Dienstleistungen, die die dann konsumieren und gleichzeitig noch den Investitionsstau der Boomer aufholen müssen, plus die historische Aufgabe haben, das mit dem Klimaschutz hinzubekommen und die Erderwärmung zu begrenzen, tja, dann ist das ziemlich viel an Aufgabe gleichzeitig und hat mit Generationengerechtigkeit 0,0 zu tun.
Ja, also müssen uns einrichten sozusagen auf Einstürzen der Altbauten, ja, muss man an dem Punkt mal sagen. Und die Frage ist, und das ist ja, da habe ich den Eindruck, gerade echt die, obwohl es so wahnsinnig technisch und so langweilig klingt, aber es ist, glaube ich, eine der entscheidenden Fragen, wenn es um die Zukunft unseres Landes geht. Sparen wir uns gerade kaputt? Es gibt ja diesen schönen Satz von Ulrike Herrmann, Kollegin von der Taz, immer sehr streitlustig. Die sagt, da gibt es diese komische Logik der Deutschen. Die Welt kann ruhig untergehen, Hauptsache wir haben dann keine Schulden. Mhm. Ja, und ich finde, da ist was dran. Und ich erlebe es auch immer in der Sendung, wie leidenschaftlich gestritten wird über die Frage Schuldenbremse, ja oder nein. Ist das ein Anachronismus? Ist das total bekloppt? Oder ist das etwas, von dem man sagen muss, nee, ist gut. Wenn du mit Christian Lindner sprichst, mit dem Finanzminister, wenn du mit Lars Feld, seinem sozusagen wichtigsten Ökonomen, ja genau, sprichst, glaube ich, Professor aus Freiburg, ne, war mal bei uns in der Sendung, interessanter Mann, der sagt, nee, einer der Gründe, warum wir Deutschen immer noch und sehr gerne Geld von internationalen Investoren kriegen, ist die niedrige Staatsverschuldung. Ja, das ist der Grund, weil die Leute wissen, dieses Geld kriegen sie irgendwann mal wieder zurück. Und in der Tat, ich meine, wenn man sich anschaut, wo die
Schon in diesem Satz ist so viel falsch. Erstens, die Leute kriegen das Geld nicht zurück. Ja, Staat leiht sich nie Geld bei Privatleuten. Schon mal völlig falsch. Dann wäre Japan als Beispiel einzubringen oder die USA mit 130 oder 250% Japan-Staatsverschuldung. Quasi alle anderen großen Industriestaaten, alle anderen G7-Staaten haben weit über 100% Schuldenquote, Deutschland nicht. Deutschland ist die privilegierte Position, dass man einen riesigen Exportüberschuss hat. Das heißt, das Ausland macht die Schulden, ja, für die deutsche Wirtschaft, damit es läuft. Also vieles dran schräg. Dazu sagt aber Richard David Precht gleich einiges. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein. Professor Lars Feld hat neulich diese Studie hier gemacht, die Schuldenbremse, ein Garant für nachhaltige Haushaltspolitik, übrigens finanziert von der FDP-eigenen, will man fast sagen, der FDP-Haus- und Hofstiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung, und ich habe im Geld für die Welt-Newsletter hier Fake-Studie, so kauft sich Lindner Argumente für die Schuldenbremse, das Ganze einmal auseinandergenommen. Finanzminister Lindner lässt seinen Chefberater eine Studie schreiben, die Werbung für die Schuldenbremse sein soll, bezahlt von der FDP-eigenen Stiftung. Darum ist die Studie schlechte Wissenschaft. Na, den Artikel packe ich euch unbedingt mal in die Videobeschreibung.
Staatsverschuldung anderer Länder ist, da wird einem ja teilweise absolut schwindelig. Mhm. Der Grund, warum Griechenland damals, wir erinnern uns alle, ja, Schäuble, Merkel, ich meine, ich glaube bis heute, dieser Tage mit jemandem gesprochen, der in Griechenland unterwegs war, wichtiger Mensch aus der Regierung, der sagte zu mir, man sollte sich keine Illusion machen, der Name Wolfgang Schäuble löst in der griechischen Politik immer noch heftige Wallungen aus. Mhm. Ja.
Der Name Christine Lagarde im Übrigen auch. Die war damals IWF-Chefin, hat die ganzen Spardiktate mit durchgedrückt. Ist heute befördert worden als Präsidentin der Europäischen Zentralbank.
Und die Frage ist schlicht und ergreifend, ab wann werden Schulden zu einem Problem? Und
sehr gute und sehr wichtige Frage.
Feld sagt und auch jemand wie Christian Lindner sagen, Schulden werden dann ein Problem, wenn internationale Gläubiger, wenn internationale Investoren nicht mehr glauben, dass du das Geld zurückbezahlst.
Genau.
Dann
es kommt also, und das ist aber eine wichtige Aussage. Es kommt nicht auf die reale Größe der Schulden an, sondern es kommt darauf an, ob diese Schulden durch die zukünftig zu erwartende Wirtschaftsleistung gedeckt sind. Letztlich ist es ein Spiel des Vertrauens. Das kennen nicht nur Staaten, das kennen auch Investoren. Ja, die sehr, sehr viele Investoren, Immobilienwirtschaft, leben davon, dass sie das Vertrauen von anderen Investoren haben. Ja, und in dem Moment, wo sie das Vertrauen der anderen Investoren verlieren und das Vertrauen der Banken verlieren, in dem Moment werden Schulden problematisch. Ansonsten werden sie nicht problematisch.
Ja, also jetzt als ganz, ganz vereinfachten Take kann man das schon durchgehen lassen, wobei also eigentlich ökonomisch richtig ist, Staaten können in eigener Währung nie pleite gehen und wenn man Schulden hat, dann heißt das ja, man muss irgendeinen nominalen Betrag zurückzahlen und dann geht es darum, kann ich genug Währungseinheiten zusammenbekommen, um diese Schuld zu tilgen. Das hilft, wenn man wächst, vor allem bei privaten Firmen beispielsweise, bei Staaten muss es nicht mal so sein, denn wenn die ihre eigene Währung haben, können sie die ja selbst erzeugen. Und zweitens, selbst wenn sie die nicht haben und nicht in eigener Währung verschuldet sind, müssen sie halt an die Fremdwährung kommen. Wenn das jetzt zum Beispiel ein Staat ist, der eine krasse Exportwirtschaft hat und damit immer an Fremddevisen kommt, Russland beispielsweise, ja, die massenhaft Öl und Gas exportieren und da immer an Fremdwährungsdevisen kommen könnten oder Saudi-Arabien, Katar, was auch immer, dann muss man sich auch über US-Dollar-Schulden gar nicht so große Sorgen machen. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, dann hat man ein Problem und dann hilft diese Wachstumsperspektive nochmal. Also ganz vereinfacht, für den Zweck dieses Podcasts will man es durchgehen lassen, aber die wichtigste Frage bei den Schulden ist, wie souverän bin ich? Sind die meine eigenen Währungen, ja oder nein? Zumindest als Staat.
Und das ist der Punkt. Und die Frage muss man sich jetzt ganz ernsthaft stellen. Also ist Deutschland mit seinen rund 60% Staatsverschuldung, ist wirklich in einer Situation, wo man sagt, das darf jetzt nicht 61 oder 65 werden. Wenn man sich überlegt, die Japaner haben eine Staatsverschuldung von 252%. Und ich habe bisher nicht gehört.
Markus Lanz, das ist unfassbar. Nee, das ist nicht unfassbar. Das ist einfach, wie es ist.
Ja, das würde ich gerne Lars Feld fragen, dass sie jetzt international nicht mehr als kreditwürdig gelten.
Ja, weil die hat man mir erklärt, bitte gerne um Korrektur. Der zweite Aspekt wichtig, Schulden in der eigenen Währung.
So nämlich, so Markus Lanz, das ist das Beste, was man dazu sagen kann. Hätte er einen Punkt gemacht, wäre es richtig gewesen. Leider kommt da jetzt noch einiges an Verwirrung obendrauf.
Also sozusagen Schulden in Japan insbesondere bei deinen eigenen Leuten.
Nee, das ist damit nicht gemeint.
Inlandsschulden ist ein anderes Thema, als wenn du sozusagen Gläubige hast wie die USA. Die sind, glaube ich, bei 120% oder sowas.
Staatsverschuldung. Ja, 30.
122, ja, genau.
Die Chinesen mit einer der größten Gläubiger. Ja, das ist, also ich weiß, es gab mal so ein Bonbon von Hillary Clinton, die irgendwann mal im Wahlkampf sagte, auf die Frage, warum sie denn nicht endlich mal rigider in Sachen Handelsbeziehungen, ja, das, was Trump dann später gemacht hat, gegen die Chinesen vorgeht, sagte, naja gut, wie soll man jemandem die Pistole auf die Brust setzen, wenn man weiß, dass gerade dein wichtigster Gläubiger vor dir steht, ja. Das war das Thema. Die Franzosen.
Ja, nicken sie sich gegenseitig zu. Hillary Clinton muss man da leider absolute Ahnungslosigkeit unterstellen. Das ist so ein weit verbreitetes Missverständnis, dass es relevant wäre, wer diese Scheißstaatsanleihen hält. Ist es aber nicht. Wir räumen mal mit diesem weit verbreiteten Mythos auf. Das hört man immer. Immer, wenn es um Japan geht, ja, aber die sind ja bei der eigenen Bevölkerung verschuldet. Ja, wenn die Japaner dem Staat Geld leihen, auch da stimmt es nicht. Wir können uns ja mal die Statistik aufrufen. So, hier, da haben wir es. Die Verteilung der ausstehenden japanischen Staatsanleihen. 53%, mehr als die Hälfte der japanischen Anleihen liegt bei der japanischen Zentralbank. Bei japanischen Haushalten nur 1,3%. Unmittelbar zumindest. Mittelbar sind natürlich auch bei Versicherungen, bei Banken, bei Pensionsfonds und so weiter viele japanische Anleihen. Hier dann 6,5% von Ausländern. Die Frage bei den Banken wäre auch nochmal, ob das nur heimische Banken sind oder auch ausländische Banken. Ich würde auch tippen, dass da ausländische Banken bei sind. Aber das hier ist das Entscheidende. Die Hälfte der japanischen Staatsanleihen, die ausstehen, sind bei der japanischen Zentralbank. Die japanische Zentralbank kauft massenhaft Staatsanleihen auf, ähnlich so wie die EZB es gemacht hat, um den Zins niedrig zu halten. Ja, das ist das Ziel. Und theoretisch könnte die japanische Zentralbank alle Staatsanleihen aufkaufen. 100%. Jede einzelne Anleihe könnte die aufkaufen. Wäre gar kein Problem. So, einmal zum Vergleich. Gucken wir, wie es in Deutschland aussieht. Hier sehen wir die Verteilung. Ein Drittel bei Zentralbanken und öffentlichen Institutionen im Euroraum. Dann 5% bei Banken im Euroraum, 14% sonstige Anleger im Euroraum. Hier haben wir 15% Staaten und andere Zentralbanken aus Drittländern und sonstige Investoren aus Drittländern. Also hier haben wir 26% quasi im Ausland, hier noch der Rest bei Bund, Banken in Deutschland, sonstige Anleger in Deutschland. Okay, der wesentliche Unterschied ist, die EZB hält ein Drittel der deutschen Anleihen und die japanische Zentralbank die Hälfte aller japanischen Anleihen. So, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal für die USA an, um zu sehen, da ist es gar nicht so unterschiedlich. Auch im Jahr 2023 sind 71% der öffentlichen Schulden, der US-amerikanischen Staatsanleihen in ländlicher Hand, nur 29% in ausländischer Hand. Man kann es aber nochmal genau angucken. Von den inländischen ist hier die Federal Reserve, also die US-amerikanische Zentralbank, der wichtigste Halter. Danach kommen Investmentfonds, da kommen Pensionsfonds, da kommen Versicherungen, all das, was wir eben auch schon gesehen haben. Und dann können wir uns noch angucken. Unter den ausländischen Investoren ist Japan mittlerweile auf 1, früher war es China, dann das Vereinigte Königreich. Was haben Japan, China und das Vereinigte Königreich gemeinsam? Sie haben alle einen großen Exportüberschuss in die USA. Exportüberschuss heißt, ja, die USA kauft mehr von dort, als sie dorthin verkauft. Die USA schickt also mehr Geld hin, als sie von dort bekommt. Und was machen dann die Firmen, die das Geld bekommen, die US-Dollar bekommen, bringen sie zu ihren Banken. Was machen die Banken damit? Oder die ausländischen Zentralbanken? Sie tauschen es gegen Staatsanleihen, damit sie Zinsen bekommen. Wenn Hillary Clinton Angst hat, ja, so wie es ja jetzt hier gerade geäußert wurde, dass, oh Gott, die Chinesen oder die Japaner ja hingehen könnten, als Gläubiger der USA und einfach sagen könnten, wir schmeißen jetzt alle eure Anleihen auf den Markt und hoffen damit, die Preise irgendwie purzeln zu lassen. Ja Mensch, dann könnte die US-amerikanische Fed jede einzelne Anleihe einfach davon aufkaufen. Das kann sie zu jeder Zeit tun. Und dann was? Ja, dann haben die alle verkauft, unter Umständen zu einem schlechten Preis. Danach geht's weiter wie vorher und kriegen halt keine Zinsen mehr. Denn das ist ja genau der Grund, warum sie dann Cash oder Liquidität umtauschen in US-Staatsanleihen. Die sind wenigstens zinsbringend, ja, im Vergleich zu dann Geld. Ja, das ist der einzige Grund. Es ist niemals so, dass die USA sich Geld aus China leiht oder aus Japan leiht, sondern die haben überschüssige US-Dollar und legen die in Staatsanleihen an. Fertig, aus. Die können allerdings auch nicht daran teilnehmen, wenn US-Staatsanleihen verauktioniert werden, denn das funktioniert, wie in Deutschland, nur an das heimische Bankensystem. In den USA ist es sogar so, die heimischen Banken sind sogar verpflichtet, wenn sie ihre Banklizenz behalten wollen, daran teilzunehmen. Das heißt, die können gar nicht anders als zu bieten und dann mit US-Dollar Zentralbankguthaben, Fed-Guthaben, das dann zu bezahlen. Dann kriegt die US-amerikanische Regierung eben das Geld gutgeschrieben und kann die Kohle ausgeben. Dieses ganze Geschwafel von wegen, ja, Japan ist ja so ein Sonderfall, weil die sind im Inland verschuldet, ist Quatsch, ist falsch. Die Zinsen in Japan sind niedrig, weil die japanische Zentralbank es will, weil die Anleihen aufkauft. Warum machen die das denn? Und warum gibt es überhaupt, ist der japanische Schuldenstand überhaupt so sehr gestiegen? Nach der Finanzkrise, der Immobilienkrise, die beide zusammenhingen, in den 90ern gab es, war die Privatwirtschaft mega überschuldet. Und das hat die sogenannte Bilanzrezession ausgelöst. Bilanzrezession beschreibt den Effekt oder das Phänomen, dass die japanischen Unternehmen versuchen, ihre Bilanz aus der Überschuldung zu holen und all ihre Gewinne nehmen und damit Schulden zurückzuzahlen, also sparen, sie aus dem Kreislauf entziehen. In dem Moment, wo die Privatwirtschaft versucht, so große Sparüberschüsse zu erzielen, ja, wenn einer spart, muss wer anders Schulden machen, damit die Wirtschaft nicht einbricht, muss der Staat hohe Neuverschuldungen in Kauf nehmen. So. Und daher kommen die großen japanischen Staatsschulden von den großen japanischen privaten Schulden. Ja? Das hängt beides miteinander zusammen. Ich habe zur Bilanzrezession, glaube ich, auch mal ein Video gedreht. Das ist das Entscheidende. Immer nur so zu tun, als würde der japanische Staat Geld ausgeben bis zum geht nicht mehr, ist falsch. Ja? Auch Deutschland hätte höhere Schulden, wenn es nicht so einen hohen Exportüberschuss hat. Denn dann müsste der deutsche Staat mehr Schulden machen, damit die Wirtschaft nicht abschmiert. Denn im Moment macht ja das Ausland Schulden für Deutschland, indem es uns mehr Geld schickt, als wir dorthin schicken, weil wir mehr Güter dahin verkaufen, als von dorthin kaufen. Ja.
110% oder sowas und wir 64 und im Moment mit der Tendenz sozusagen nach unten.
Mhm. Und ist übrigens interessant, also wenn ich mal so meine Beschäftigung mit dem Thema so nachzeichne. Ne, wann kam das Thema mir zum ersten Mal zu Ohren? Das war Anfang der 80er Jahre. Mhm. Anfang der 80er Jahre erreichte die Staatsverschuldung in Deutschland, hatte die mächtig angezogen, also überhaupt. Ne, nach der Ölkrise.
73
die,
und so.
Die Staatsverschuldung massiv vorher schon eigentlich, in der Zeit Ende der 60er Jahre. Und zwar merkwürdigerweise oder bezeichnenderweise in der Kombination des linken Wirtschaftsministers Karl Schiller, ja, mit dem rechten Finanzminister Franz Josef Strauß. Und das war zu einem Zeitpunkt, als das natürliche Wirtschaftswunder vorbei war und man gemeinsam beschloss, das, was Schiller predigte, eine keynesianische Politik zu machen. Und das heißt, der Staat tritt als Großinvestor auf, wenn die Wirtschaft schwächelt. Und das kann er natürlich nur, indem er anfängt, Schulden zu machen. Und dann ging das in Deutschland überhaupt erstmal richtig los mit den Schulden. Und dann wurde das immer mehr und interessanterweise, und das war der Punkt, an den ich mich eben erinnere, führte die CDU Anfang der 80er Jahre Wahlkampf gegen die SPD. Ne? Sozialisten können nicht mit Geld umgehen und so viele Jahre sozialistische Misswirtschaft, wie das hieß. Ne? Mit sozialistischer Misswirtschaft war Helmut Schmidt gemeint. Mhm. Und eines der wichtigen Punkte war immer die Staatsverschuldung. Wir haben eine viel zu hohe Staatsverschuldung. Mhm. Dann kam die CDU ran und dann gab es mal eine richtige Staatsverschuldung. Weil die ging natürlich.
Damals bei 35%, muss man dazu sagen. Also in heutigem Maßstab zu anderen Ländern natürlich noch immer lächerlich niedrig. Nur diese Schuldenquote an sich sagt nichts. Man muss immer dazu nehmen, okay, gibt es einen Importüberschuss, einen Exportüberschuss, eine eigene Währung, eine Fremdwährung, dann wird da irgendwie ein Schuh draus. Und steigende Schuldenquote heißt nicht mal keynesianische Wirtschaftspolitik, heißt nicht mal Vollgaspolitik. Griechenland ist das beste Beispiel dafür, denn in Griechenland ist die Schuldenquote gestiegen, weil man die Wirtschaft abgewürgt hat. Löhne runter, Ausgaben gekürzt, Renten runter, im öffentlichen Dienst entlassen. Die Wirtschaft ist kollabiert, dann gibt es auch weniger Steuereinnahmen und dann steigt die Neuverschuldung, ganz ohne keynesianische Politik, sondern wegen der krassen Kürzungspolitik, neoliberaler Kürzungspolitik, eben auch an, ja. Also steigende Schuldenquote heißt nicht immer proaktiv, der Staat entscheidet sich dazu, viele Schulden zu machen. Überhaupt ist das Neuverschuldungsergebnis am Ende eines jeden Jahres so ein bisschen, ja, so ein Ex-Post-Ergebnis. Man kann es auch nicht perfekt planen. Wenn die Wirtschaft gut läuft, gibt es mehr Steuereinnahmen. Wenn nicht, gibt es weniger. wenn die Wirtschaft eigentlich gut läuft, dann heißt es auch mehr Sozialausgaben, ja, weil es gibt mehr Arbeitslose. So, und das alleine macht schon sehr viel mit der Verschuldungsposition des Staates, unabhängig davon, was er sich Anfang des Jahres vornimmt.
Ich genau so weiter. Und die Kurve stieg und stieg und stieg. Das heißt, die Union hat überhaupt nichts gegen die Staatsverschuldung gemacht. Man hat das auch damals nicht für das große Problem gehalten. Man hat das für selbstverständlich gehalten, dass der Staat sich verschulden muss, damit die Rallye einfach weitergeht. Das Ungewöhnliche ist nicht die Staatsverschuldung. Das Ungewöhnliche ist die Schuldenbremse.
Ja,
das ist eigentlich, das haben ja relativ wenige Länder. Und das Ungewöhnliche ist, dass wir unter Sparkommissar Schäuble und jetzt auch unter Lindner sagen, nee, wir müssen so wirtschaften wie die schwäbische Hausfrau. Und das in einer Zeit, die ich ja gerade beschrieben habe, wo wir die gesamte Infrastruktur eigentlich nicht nur erneuern müssen, sondern quasi neu erfinden müssen. Und das ist eine ungewöhnliche Situation. Und das ist nicht selbsterklärend, in der Situation zu sagen, das Wichtigste ist jetzt, dass wir die Schuldenbremse einhalten.
Ja, deswegen ist es interessant, mal über Schulden zu sprechen und auch die Frage, was genau Schulden eigentlich sind. Aber weil du gerade bei Geschichte bist, historische Beispiele.
Ja, jetzt schweifen die zwei ein bisschen ab. Wir spulen etwas vor.
Und deswegen kommen wir zurück zu Deutschland und stellt sich die Frage, warum machen wir das nicht auch?
Ja, das ist total interessant, wenn du kennst natürlich viel besser als ich die zwei US-Ökonomen Joseph Stiglitz,
ja,
kennst du natürlich, und Adam Tooze, der war auch mal bei uns in der, ja, Sendung. Das sind zwei Ökonomen, die haben, als Christian Lindner Finanzminister wurde, Stichwort Schuldenbremse,
ja,
haben die eindringlich gewarnt und haben gesagt, die größte Bedrohung, musst du dir mal geben, die größte Bedrohung für Europas Demokratie sei diese unangemessene und zum falschen Zeitpunkt durchgesetzte Haushaltsdisziplin, und haben dann gesagt, was Deutschland und Europa jetzt am allerwenigsten gebrauchen können, ist ein Finanzminister, der das Ministerium als Plattform ansieht, von der aus er seine konservative Haushaltspolitik in die ganze Welt hineinpredigen kann.
Völlig richtig. Und wir sehen sogar, es fällt jetzt Christian Lindner sogar selbst auf die Füße mit liberaler Steuersenkungspolitik, ja, oder Steuerstreichen, Bagatellsteuern streichen und so weiter, wäre er deutlich populärer als der oberste Sparkommissar zu sein.
Kann. Ja. Gemeint war Christian Lindner.
Ja, dass der überhaupt so eine Bedeutung hatte für Stiglitz und Co., also für große Nobelpreisträger.
Offensichtlich.
Ja, ja. Ja, aber also irgendwie, weil sie sich ihm gegenüber oder aus ihrer Perspektive eher sich als unbelehrbar gezeigt hat und weil er andere Mentoren gesucht hat, ne? Wie den gerade genannten Lars Feld.
Zum Beispiel.
Aber so richtig klar ist mir das nie geworden. Also warum wirklich Deutschland im Augenblick in der Situation, wir haben so oft über Deutschland geredet, ne? Wir sehen die großen Probleme, die Deutschland hat, Zukunft der Automobilindustrie, Stichwort VW. Wir sehen die Überbürokratisierung, wir sehen dieses gelähmte Land, wir sehen, dass alle Infrastrukturprojekte, ne, Bahn als bekanntestes Beispiel, aber auch Autobahnbau und Sanierung, alles viel, viel zu langsam und viel zu umständlich sind und wir ersticken und wir kommen gar nicht mehr richtig vorwärts und wir werden an allen Seiten überholt. Dass man
bei ist ein bisschen sehr schwarz gezeichnet, aber lassen wir mal so stehen.
Ohne Moment, warum kommt man da nicht auf den Gedanken und sagt das, was Marcel Fratscher zum Beispiel, ne, auch einer der großen Ökonomen, immer wieder predigt, seit Jahren, ja, wir müssen gigantische Konjunkturprobleme auflegen und in Infrastruktur investieren, weil sonst funktioniert hier gar nichts mehr. Dass man da jetzt so als Finanzminister so immun gegen ist, wundert mich schon.
Ist ja nichts Neues, dass Deutschland das muss. Das Dezernat Zukunft, zuletzt war hier ja Philippa Siegel-Glöckner mit ihrem neuen Buch Gutes Geld, sehr empfehlenswert. Ja, zum Interview verlinke ich euch auch mal, checkt das gerne aus, zu Gast. Und das Dezernat Zukunft hat errechnet, es bräuchte 780 Milliarden, waren es, meine ich, an zusätzlichen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur bald. Das Institut der deutschen Wirtschaft gemeinsam mit der Gewerkschaftsmann Hans-Böckler-Stiftung, dem IMK, kommen auf 600, der Industrieverband auf 400 Milliarden. Zusätzlich, alles zusätzlich zu dem, was sowieso geplant ist und heute schon läuft, in den nächsten 10 Jahren. Das kann man mit Schuldenbremse nicht, es geht einfach nicht. Aber es ist nicht neu, wollte ich ja zu Beginn sagen. Und das zeigt übrigens auch die Grafik in Lars Fells eigener Studie. Und zwar diese hier, die Investitionsquote der OECD-Staaten von 1995 bis 2022. Wohlgemerkt Bruttoinvestitionsquote, nicht netto. Netto wäre viel interessanter gewesen, aber Wir nehmen brutto, das allein ist auch schon aussagekräftig. Hier die pinke durchgezogene Linie ist Deutschland, das alles andere sind OECD-Staaten. Das gestrichelt hier ist der OECD-Durchschnitt. Der liegt knapp unter 4, Deutschland knapp über 2. Ja? Hier sehen wir also kaum Staaten, kaum OECD-Staaten in diesen ja, hell gefärbten Linien, die unter Deutschland liegen. Sogar kaum Länder, die dauerhaft unter Deutschland liegen. Deutschland ist seit 30 Jahren hier am Boden. Ja, peinlich. Grotesk. Ja, darüber sollten wir reden. Das macht übrigens auch viel, viel mehr Probleme im Land als 15.000 Totalverweigerer, als irgendwie Leute, die dann doch nicht abgeschoben werden, Geflüchtete, die hier nicht Asyl bekommen und dann aber doch nicht abgeschoben werden können. Oder all sowas. Ja, das ist alles Kinkerlitzchen im Vergleich zu dem, was das für die Wirtschaft, für unser Leben, für alles bedeutet. So eine abstrakte Statistik. Leider.
Ja, es ist hat wahrscheinlich was mit Geschichte zu tun. Ich habe, und wir beide haben ja schon mal drüber gesprochen, wir beide mögen, glaube ich, das Buch Bullshit Jobs von David Graeber, ne? Amerikanischer Anthropologe.
Ja, den ich persönlich kennengelernt habe.
Hast du mal jetzt?
Finden wir auch sehr gut, vor allem dieses 5000 Years of Debt, die ersten 5000 Jahre Schulden. Auch Graeber versteht Schulden als soziales Instrument, als soziale Beziehung und Geld als Recheneinheit, in der wir diese Schuldner-Gläubiger-Beziehungen einfach denominieren. Schulden gehören seit jeher zum Wirtschaften. Sobald man irgendwas kauft, entsteht einem eine Verpflichtung, was zu zahlen, dem anderen eine Forderung, etwas zu bekommen. So, und das hält man fest und das gleicht man aus. Und das sind Schulden. Ja, und David Graeber arbeitet sehr gut heraus, auch wie das entstanden ist, wie man das früher gehandhabt hat, dann die Rolle von Banken. Aber über David Graeber kommt man auch auf den Chartalismus. Und der Chartalismus ist eben so eine wirtschaftshistorische Denkschule, die vor allem die Bedeutung von Autoritäten, Königen, Fürsten, aber nachher auch demokratisch legitimierten Staaten in der Frage, welche Währung wird eigentlich akzeptiert und in welcher Währung werden Schulden gemacht, denn herausarbeitet. Das alles ist sehr interessant. Die zwei schweifen jetzt beim Thema Graeber ein bisschen ab und kommen dann aber auf die Frage zurück, ob es nicht ganz pragmatisch einfach sinnvoll wäre, mehr Schulden zu machen. Und wir springen rein in dem Moment, nachdem die zwei von David Graeber weg sind, hin zu Adam Smith und über die amerikanische Wirtschaftsgeschichte philosophieren.
Anfang des 19. Jahrhunderts größere Krisen gegeben hat.
Aber dann kommt dieser Börsencrash, 29, Weltwirtschaftskrise und so weiter. Und dann kommt dieses ganze Paradigma ins Wanken. Mhm. Ab da, ab eigentlich 1930, mal grob gesagt, offenbar, so habe ich das gelesen, so dieses wirklich intensive Nachdenken über die Frage plötzlich aufkommt, was sind eigentlich Schulden und was ist eigentlich die Rolle des Staates? Und hier, der Österreicher Hayek und so weiter, so ein Vordenker von der Marktliberalen, kann man sagen, ne, empfiehlt dann in dieser Weltwirtschaftskrise Sparen und Lohnkürzungen als Antwort auf die Krise. Mhm. Und Keynes widerspricht so.
Brüning folgt dem in Deutschland und bereitet der NSDAP den Boden. Massenarbeitslosigkeit, Lohnverluste und so weiter erzeugen.
Sozusagen fundamental und rät exakt zum Gegenteil. Sagt, genau.
Steuersenkungen. Und die keynesianische Politik setzt sich durch. Also so. Der New Deal unter Roosevelt, ja, ist die keynesianische Politik.
Genau.
Ja, USA macht es damals schlauer als Deutschland.
Ja, riesige der Staat in den USA, also so ein Mutterland des knallharten Liberalismus, ja, sagt, der Staat muss jetzt im ganz großen Stil in die Wirtschaft reinpusten, in das Feuer, sonst geht die Glut aus. Mhm. Das ist Keynesianismus.
Und das haben die gemacht.
Ja, der Staat tritt überall, wenn die Wirtschaft schwächelt, dann tritt der Staat auf. Mit dem einfachen Argument, na klar muss der Staat sich verschulden, aber mit dem ganzen Geld wird ja in der Wirtschaft so viel geschaffen, dass wieder neue Arbeitsplätze geschaffen werden, wieder höhere Löhne gezahlt werden können. Und auf diese Art und Weise ließe sich im Prinzip jede Wirtschaftskrise gut überstehen. Und das Gefährlichste wäre das, was Hayek gemacht hat, das führt zur Austerität, also dann schrumpft so die Wirtschaft.
So nämlich.
Die Löhne kürze, schrumpft die Wirtschaft, weil es ja auch klar, weil die Leute können dann auch nichts mehr kaufen, ja, und dann geht das ganze System, glimmt sich quasi wie ein Feuer aus und deswegen muss ganz, ganz viel Stroh da drauf gelegt werden, in der Hoffnung, dass die dicken Balken dadurch
wieder entzünden.
Wer sich das angucken will, schaut an, was in Deutschland dann 29 passiert ist bis 32 oder was in Griechenland passiert ist. Also das sind die besten Beispiele dafür, wie neoliberale Kürzungspolitik eben Krisen verschlimmert hat.
Sieht doch jetzt der Kreis zu heute. Das ist doch ziemlich genau die Situation, vor der wir gerade stehen. Also die Debatte, die wir haben. Nicht die.
Würde ich ehrlich, naja, es ist schon ein bisschen die Situation und wir haben natürlich nicht die gleiche Situation wie beim Schwarzen Freitag, aber wir haben die Situation, dass wir viele der Ansicht sind, wir stehen wieder an einem Wendepunkt und die USA machen das wieder. Ja, die machen ihren neuen New Deal unter Biden, ja, mit gigantischen Konjunkturprogrammen. Und warum macht Deutschland das nicht?
Es gibt
im Vergleich zu dem, was Roosevelt damals mit dem New Deal gemacht hat, ist der das alles, was Biden gemacht hat, noch human. Ne? Also das ist ja mehr als Deutschland macht, aber nicht die Dimensionen des New Deals mit Jobgarantieprogramm, großen Jobprogramm, wo man von über 20% Arbeitslosigkeit kommt und quasi die ganze Infrastruktur neu aufzieht. Das ist nicht das, was Biden jetzt gemacht hat. Das war Roosevelt. Also das würde ich nochmal sagen, bitte unterscheiden.
An der FU Berlin, interessanten Wirtschaftshistoriker, Karl-Ludwig Holtfrerich, der das mal beschrieben hat, woher eigentlich diese deutsche Angst kommt, sozusagen Schulden zu machen. Und er sagt, die Deutschen haben eben weniger gelernt, mit Schulden sinnvoll umzugehen, als Menschen in Italien und so weiter, wo im Grunde schon sehr früh sehr gehandelt wurde, große Handelsnationen.
Das größte Problem ist dieses Missverständnis, dass Privatschulden sind wie öffentliche Schulden und das Privat, man weiß, wenn man überschuldet ist, dann gibt es ein Risiko, dass man mit seinem Vermögen dafür haften muss, dass man insolvent geht, dass man das nicht zurückzahlen kann, Schulden hängt mit Schuld zusammen, all das. Und das ist das große Missverständnis. Und das Bittere ist, in unserer Sprache, und wenn man auch sagt, der Staat leiht sich Geld von seinen eigenen Bürgern, knüpft man natürlich an diesem Alltagsverständnis an. Der Staat ist aber nicht nur ein besonderer Bürger, sondern der Staat ist eine eigene Institution, die unter komplett gegensätzlicher Logik funktioniert als ein Privathaushalt, als ein Währungsnutzer. Währungsherausgeber und Währungsnutzer, das ist das Entscheidende, agieren unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen. Der Währungsherausgeber muss seine Währung erst rausgeben, bevor er sie wieder einnehmen kann. Er muss also erst Ausgaben tätigen, bevor er dann Steuern einnehmen kann. Für uns als Währungsnutzer, als Private ist das ja andersrum. Wir müssen erst Geld verdienen, arbeiten gehen, Kredite aufnehmen, erst Einnahmen erzeugen, bevor wir Ausgaben tätigen können. Komplett umgekehrte Logik.
Zonen, Spanien, Portugal, Frankreich und so weiter, die haben alle miteinander Handel betrieben und dafür war die Nutzung von Krediten alltäglich. Daraus haben sich dann später Banken entwickelt und so weiter. Und er sagt eben, in Deutschland war dieses Kreditgeschäft sehr viel weniger ausgeprägt, weil im 17., 18. und auch Anfang des 19. Jahrhunderts schon viele Regionen sehr
Weiß ich nicht. Also Privatkredite, weil da gibt es ja jetzt auch keinen krassen Unterschied zwischen Deutschland und anderen Ländern. Also sehe ich jetzt nicht, dass das die deutsche Staatsschuldenphobie erklärt.
Verarmt waren durch Kriege, 30-jährigen Krieg, den Pfälzischen Erbfolgekrieg, die drei Schlesischen Kriege und so weiter. Das heißt, für viele Deutschen ging es darum, die Kohle schlicht zusammenzuhalten. Ja, das war eine andere Idee. Ja, und deswegen ist auch kein Zufall, dass die erste Sparkasse der Welt schon, ich glaube, 1778 ist in Hamburg entstanden. War mir auch nicht klar. Also es ging sozusagen darum,
es zu sparen. Es gab einen ganzen Boom. Also innerhalb von 20 Jahren entstanden ganz viele Sparkassen. Der Sinn der Sparkassen, aber allerdings nicht einfach nur des Sparen um des Sparens willen oder aus Mentalität, sondern der Sinn war, dass die Sparkassen eine Möglichkeit waren, Kleingewerbetreibenden Kredite zu geben, die normalerweise von den Banken, weil das Risiko ihnen zu groß war, keine Kredite bekamen. Die Sparkassen das aber als Möglichkeit, als infrastrukturelle Förderung ansahen. Ja, also um
sehr, sehr wichtig, ja.
Dort lebende Handwerker und Kleinstindustrien und so weiter entsprechend zu fördern. Also es war im Grunde genommen Struktur. Aufmöbelungsprogramm.
Ja, ja, genau. Er beschreibt das auch und sagt, speziell nach der Währungsreform 48, ne? Da hat ja der Staat damals Sparprämien gezahlt, wenn man Geld auf Sparkonten angelegt hat. Da gingen Sparkassenangestellte durch die Schulen, haben Spardosen verteilt und so weiter. Also diese ganze Idee des Sparens. Und er sagt, und das ist interessant, da geht in dieser Nachkriegszeit, geht sozusagen etwas komplett auseinander, wenn man das mal mit Amerika zum Beispiel vergleicht, ja. Also bei uns ging es darum, Kapital neu zu bilden, das im Krieg einfach verloren gegangen ist. Und es ist auch gelungen. Die Amerikaner haben damals das Gegenteil gemacht. Die haben aus Furcht von einer großen wirtschaftlichen Depression, haben die nach 45 nicht darauf gesetzt, dass die Leute sparen, sondern haben ganz gezielt die Verschuldung gefördert. Mhm. Das heißt, man konnte sämtliche Kreditzinsen von der Steuer absetzen, ganz egal, für welchen Zweck dieser Kredit auch gedacht war und so weiter. Und das hat diese Konsumnachfrage enorm gesteigert. Und diese Unterschiede, das prägt ja dann auch eine Mentalität. Diese Unterschiede, ich meine, wenn du nach Amerika fährst, Kreditkarten, das war für mich Hokuspokus, Kreditkarten in Amerika, war das das Normalste der Welt. Ja. Und bis heute hast du ja in Deutschland irgendwie die Auskunft, nee, bitte, die nehmen wir nicht, die nehmen wir bitte auch nicht, nee, die sowieso nicht. Und wenn überhaupt eine EC-Karte und am allerliebsten bar, das ist in Amerika, zahlst du jedes Kaugummi, zahlst du mit der Kreditkarte und das geht.
Richtig.
Ne? Geschichtlich
und, hat das damit zu tun. Und Kreditkarten sind ein super Mittel, um die Überschuldung der Bevölkerung einzuheizen.
Richtig.
Ich habe das bei Dan Ariely gelernt. Ne? Also denken hilft zwar, nützt aber nichts. Wo er also darauf hingewiesen hat, dass dadurch, dass also jeder eine Kreditkarte bekommt und nicht nur eine, und wenn er die eine nicht mehr zahlen kann, dann auch schnell noch eine andere und so weiter, das dazu geführt hat, weil die Leute sich die Geldbeträge nicht mehr sinnlich vorstellen konnten, dass es zu einer enormen Überschuldung des durchschnittlichen amerikanischen Haushalts durch die Einführung von Kreditkarten gekommen ist. Mhm. Er hatte dann einen Vorschlag gemacht und hatte dann irgendwie sich überlegt, dass man doch eine Kreditkarte machen kann, die dann irgendwie auch belohnt, wenn sie nicht benutzt wird, oder irgendwie so einen Mechanismus in die Karte einbauen, die so ein bisschen, der ein bisschen pädagogisch sinnvoll ist. Mhm. Und ist dann mit diesem Vorschlag zu den großen Kreditkarteninstituten gegangen, damit sich die Leute nicht so überschulden und vor allen Dingen dann nicht diese Wucherzinsen zahlen müssen, wenn sie sich überschuldet haben. Und die haben ihn alle sehr freundlich empfangen und haben freundlich gelächelt und
und nichts umgesetzt.
Haben gehofft, dass er diese Ideen nicht noch irgendeine Öffentlichkeit publik macht. Es hat noch gefehlt, dass sie etwas dafür gezahlt hätten, dass er diese Idee oder diese Möglichkeit nicht ausplaudert. Und haben es selbstverständlich nicht gemacht. Sie hatten ein großes Interesse daran, dass die Entwicklung genau so gekommen ist, wie sie gekommen ist.
Ich finde es interessant, mit dir mal über Schulden nachzudenken, wie wir noch heute nicht die Frage lösen können. Richard, sollte man diese Schulden...
Ja, die zwei kommen halt auch immer wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen, ne? Also schweifen dann geschichtlich so weit ab, dass sie vom Kern der Frage wieder zwei Planeten entfernt sind.
Bremse jetzt ein für alle Mal sausen lassen.
Nein, das sind ja auch nicht, da sind wir, müssen wir ja auch mal ganz klar unsere Rolle sehen. Da sind wir auch nicht diejenigen, die das in letzter Instanz entscheiden.
Fairpoint. Interessant ist übrigens, zuletzt gab es noch eine neue Umfrage dazu im ARD Deutschland-Trend. Schuldenbremse beibehalten oder lockern? Mittlerweile 41% für lockern, nur noch 53% für beibehalten. Im Vergleich zu März ist das also ein plus 1 bei lockern. Da tut sich ein bisschen was. Mehrheiten nicht mehr so ganz klar. Und man muss ja sagen, Mehrheiten nicht auf dem Wissen, die haben jetzt alle den 7,5 Stunden Udemy-Kurs gemacht, sondern die denken, oh Gott, privat sind Schulden schlecht, also sind die für den Staat auch schlecht und die müssen die selbst irgendwann für den Staat zurückzahlen, weil er dann Steuern erhöht oder sonst noch was oder mehr Schulden gleich Inflation. All solche Mythen, denen die aufliegen. Dafür ist dieses 41-53 schon gar nicht so verkehrt.
Können. Alles, was wir machen können, sind Fragen zu stellen. Und ich stelle mir schon relativ dringlich die Frage, ob wir nicht eigentlich gigantische Konjunkturprogramme bräuchten, die...
Unbedingt, bitte, brauchen wir.
Außerordentlich groß wären in der jetzigen Situation. Aber bevor ich da eine Empfehlung oder irgendwas machen würde, würde ich gerne mal einer Diskussion beiwohnen oder mich an einer beteiligen, in der dann so zwei Antagonisten wie Fratzscher auf der einen Seite und Lars Feld auf der anderen Seite einander gegenüberstehen.
Ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, mit
Auftrag an Markus Lanz, mal eine Lanz-Runde nur mit Ökonomen, nur zur Schuldenbremse. Am besten jung und alt. Ja, das wäre geil.
Bojan Panczewski, der ja auch diese Nord Stream-Geschichte recherchiert hat. Der war bei uns in der Sendung und wir haben uns nach der Sendung noch eine, wirklich, glaube, anderthalb Stunden unterhalten. Wir kamen auf dieses und jenes und irgendwann fiel der Name Wolfgang Schäuble. Und dann erzählte er, dass er Wolfgang Schäuble mal gefragt habe, was denn eigentlich die größte Herausforderung während seiner Zeit als Finanzminister war. Und er sagte, es ist sehr interessant, die größte Herausforderung war, das Geld dann auch tatsächlich auszugeben. Ich bin es nicht losgeworden. Und zwar mit der Begründung.
Ja, kein Wunder, das ist häufig das Argument. Nur das Problem ist, wenn ich einmal anfange, kaputt zu sparen, Mittel wieder wegzukürzen, dann habe ich ja auch gar nicht die Planungskapazitäten dafür. Wenn ich in den Planungsbehörden weiß, okay, es wird jetzt jedes Jahr 1% mehr, ja, oder 5% mehr und es kommt immer wieder was und man muss jetzt nicht darauf einstellen, dass es abrupt abbricht, dann ist es natürlich auch was anderes.
Du hast häufig gar nicht die Leute, die Manpower, wenn du irgendwelche Förderprogramme aufstellst, ja, die das dann umsetzen, was du eigentlich willst. Das ist auch einer der Gründe.
Übrigens, also normalerweise ist es so, dass 2% der Haushaltsmittel liegen bleiben. 2%, das wird immer so getan, als würde irgendwie, wären 70 Milliarden Investitionen geplant und nur 15 Milliarden würde umgesetzt. Das stimmt ja gar nicht.
Warum immer wieder große Programme aufgesetzt werden und so weiter und dann wundert man sich, na warte mal, die waren doch jetzt alles, war doch alles verplant, das Geld.
Geht aber der Bundeswehr jetzt offensichtlich auch.
War doch alles weg.
Und obwohl da auch die Kapazitäten runtergefahren waren. Ich meine, es ist jetzt eigentlich das beste Beispiel. Und es ist sogar ein Beispiel, was im Vergleich zu Klimaschutz gar nicht so langfristig ist, weil irgendwann weiß man wieder, okay, Krieg vorbei, hoffentlich, und dann wird das ganze Zeug nicht mehr gebraucht. Während es bei Klimaschutzinvestitionen so ist, doch es wird ab sofort für immer gebraucht, ja. Nur, also bei der Bundeswehr oder bei dem Bundeswehr-Sondervermögen sehen wir ja jetzt hier die ganzen Rheinmetall und Co., die ganzen Waffenhersteller, die stellen jetzt im großen Stil Leute an, investieren in neue Maschinen, um dann mehr Kapazität zu haben, um mehr produzieren zu können, damit sie das ganze Geld, was dann ihnen zufließt, auch umsetzen können. Ja, warum soll das nicht auch in anderen Branchen funktionieren? Und warum überlegen wir uns dann nicht kreative Sachen, wie wenn es zu wenig Handwerker gibt, die handfest die Dinge umsetzen, bauen, ankleistern, zusammenschrauben, was auch immer, dass wir zum Beispiel sagen, also wer eine handwerkliche Ausbildung macht und danach 5 Jahre im Job bleibt, kriegt jedes Jahr 1.000 Euro Prämie, 2.000 Euro Prämie, einmalig 10.000 Euro Prämie, scheißegal, vom Staat, ja, netto, steuerfrei. Warum nicht solche Anreize? Wir haben doch Geld als Mittel, um reale Ressourcen und Arbeitskraft zu verteilen. Warum nutzen wir das nicht?
Und dann kratzen sie plötzlich aus dem Topf und aus dem Topf und aus dem dritten Topf nochmal irgendwie was zusammen und auf sagenhafte, wundersame Weise kommen immer noch ein paar Milliarden irgendwo hervor. Das hat damit zu tun, dass das Geld gar nicht vollumfänglich, häufig nur ein Bruchteil überhaupt abgerufen werden kann, weil zu kompliziert, zu viel Bürokratie, genau, oder die Bauarbeiter. So, ganz genau. Die Zugangshürden sind viel zu groß.
Ich würde auch immer sagen, selbst wenn jetzt da 780, 600 Milliarden zusätzlich ausgegeben werden sollen und es klappt nicht, dann ist trotzdem jede Milliarde, die umgesetzt wird in sanierten Häuser, sanierte Brücken, sanierte Straßen, trotzdem besser und war es wert, mit mehr zu planen, mehr zu versuchen, ambitionierter zu sein, als andersherum zu knausern und dann sich herauszureden, ja, aber das wäre ja sowieso nicht abgeflossen. Also, ja, also wir haben es ja schon bei Wolfgang Schäuble gesehen, also das ist ja schwierig dann, dass das Geld nicht abfließt, also machen wir es jetzt nicht, dann lassen wir die Menschen arbeitslos und die Brücken halt zusammenstürzen, weil es wäre ja eh nicht abgeflossen. So, was ist das für eine Mentalität? Ja, für eine Schissermentalität.
Groß und so weiter. Ja. Das ist sehr interessant. Und ich habe mich gefragt, ob da möglicherweise sozusagen auch so ein kapitalistisches System langsam an so einen schwierigen Punkt kommt. Ne, unsere Erfahrung aus der Vergangenheit war ja immer, gib irgendwo sehr viel Geld rein und dann verschwindet das Problem. Und wenn es nicht weggehen will, gibst du noch ein paar Milliarden drauf.
Genau.
Machen wir seit 30 Jahren nicht mehr, aber okay.
Und jetzt lernen wir das erste Mal.
Du brauchst in den letzten Jahrzehnten sehr wenig Ideen, um Politik zu machen.
Richtig.
Solange du genug Geld zu verteilen hattest, hat das alles ganz gut funktioniert.
Haben wir aber ja nicht gemacht. Nochmal, öffentliche Nettoinvestitionen bei null. Ja.
Aber plötzlich kommst du an den Punkt, wo dieses System an so eine Grenze kommt, wo das nicht mehr funktioniert, wo du sagst, du kannst ein Problem, das du früher mit Geld lösen konntest, nicht zwangsläufig einfach mit ein bisschen Geld obendrauf noch lösen. Mit noch
ich sehe aber
Geld
keinen
lösen.
Widerspruch da drin. Also ich glaube, dass du völlig recht hast. Und ich bemängel das ja sehr häufig in der Politik, Ideenmangel und vor allen Dingen langfristige Strategien und tatsächliches Hinarbeiten auf Ziele. Mhm. Ja, das ist alles so. Es gibt Sachen, die kann man nicht einfach nur mit Geld lösen. Das sehe ich auch so. Aber das ist natürlich kein Gegenargument dagegen, entsprechende Konjunkturprogramme aufzulegen.
So nämlich, Richard.
Um zu verhindern, dass wir nicht mal mehr in der Lage sind, unsere Brücken zu reparieren.
Ja, ja. Ist richtig. Dank dir sehr, Richard. Hat großen Spaß gemacht.
Ja,
viel gelernt
auch.
Heute von dir.
Ja.
Bis dann.
Also,
alles Liebe dir.
Mach's gut.
Ciao.
Ja.
Ciao.
Ja, ciao, macht's gut. Ja, ihr auch, ne? Was sagen wir dazu? Gut, dass Sie das Thema angepackt haben. Waren ein paar interessante Fakten dabei. Das ist natürlich einfach deren Stil, ne? Dann plötzlich geschichtlich in andere Länder einmal abzuschweifen und da dann noch den einen Schwenk und den anderen Schwenk zu erzählen und von Gästen zu erzählen. Ist ja auch schön und gut, ist deren Konzept. So, und niemand erwartet ja davon, dass die jetzt makroökonomisch plötzlich Lars Feld widerlegen. Aber das Thema Japan beispielsweise, dann die Austeritätskrisen, die es schon gab, das sind zwei sehr, sehr wichtige und interessante Punkte. Plus am Ende die Notwendigkeit, Konjunkturprogramme, ja, brauchen wir dringend. Ich würde noch erwähnen, also diese ganzen 30.000 Brücken, 17.000 Kilometer Schiene und 7.000 Kilometer Straße, die Richard David Precht am Anfang genannt hat, auch die sehr einprägsam, kann man sich bildlich vorstellen, was dann dieser Investitionsstau eigentlich bedeutet. Und da sind wir noch lange nicht am Ende, ne? Also abgebaute Jugendzentren, kaputte Schwimmbäder, Schulgebäude, alles das käme noch hinzu. Und dann kommen wir erstmal zur Zukunft. Da kommen wir zu Digitalisierung, da kommen wir zu Hochwasserschutz, Katastrophenschutz, all sowas. Ja. Wie fandet ihr das Ganze? Ich fand's cool, dass die es gemacht haben. Ich hoffe, ihr fällt nicht mehr auf den Mythos rein, dass Japan nur kein Problem hat, weil es zu geringe Staatsschulden hat. Zu Japan habe ich auch schon mehrere Sachen gemacht hier. Diese VWL-Mythen widerlegt Japan. Darum hat Japan Rekordschulden und geht nicht pleite. Japan und das Versagen der VWL im Geld für die Welt Newsletter. Also, wer Höfgen und Japan googelt, findet da einiges. Checkt das gerne aus. Ich freue mich, wenn ihr auch den Udemy-Kurs auscheckt und wir uns ganz bald hier wiedersehen. Lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren, was euch gefallen hat und was nicht. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Ihr kennt das Ganze. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.